Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu mehr Nachhaltigkeit und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als Fett Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit oder nehmen wir euch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es nur gemeinsam geht, nur durch den Austausch geht und das Kommunizieren untereinander und miteinander. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass die Podcast-Saison wieder losgegangen ist nach dem Urlaub und dass wir uns jetzt wieder zu spannenden Themen austauschen können. Wie geht's dir?
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Die Sonne scheint. Ich stehe auch kurz vor einer Woche Urlaub an der Ostsee. Das ist natürlich auch mal ganz schön, da irgendwie runterzukommen am Meer. Deswegen, ja, sag doch mal, wen wir da haben.
Ja, wir haben Moritz Vorer zu Gast. Moritz, du kommst auf Empfehlung von Chris Schleicher, mit dem wir uns ja auch immer mal wieder austauschen und zusammenarbeiten. Den haben wir in Folge 56 bei uns mal im Podcast gehabt. Und mit ihm sprechen wir schon lange über die Herausforderungen, wie wir Kompensationsprojekte oder Kompensationsformen finden können, bei denen wir uns auch nach der Reduzierung des Restes halt in irgendeiner Form auch ja wohlfühlen können und wo wir halt auch denken, dass wir zumindest die Situation nicht verschlimmbessern. Gerade weil ja eben viele Themen dort auch in der Kritik sind. Daher freuen wir uns, mit dir heute einen echten Landnutzungs- und Forstwirtschaftsexperten zu Gast zu haben, mit über 15 Jahren Erfahrung im Bereich Forest Carbon Markets und nachhaltigen Lebensmittelversorgungsketten, unter anderem als Dozent, Berater für die Vereinten Nationen und auch denjenigen, der maßgeblich den Waldklimastandard in Deutschland mit aufgebaut hat. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst und uns zu unseren Fragen zur Verfügung stehst. Moritz, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir denn?
Ja, schön euch zu sehen, Nils und Maike. Wir sehen uns ja noch zusätzlich zum Podcast hören. Ich war übrigens an der Nordsee oben und habe da meine Ferien verbracht. Waren sehr schöne Erlebnisse. Auch sehr interessant zu erfahren, wie am Wattenmeer der Klimawandel aktuell sich mit den extremen Wetterbedingungen und der Temperatur, die steigt sozusagen, was da im Ökosystem passiert. Spannend auf jeden Fall.
Wir starten immer mit der Frage, die wir jedem Gast hier stellen, nämlich wie bist du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, beschäftigt dich schon dein Leben lang oder es gab irgendwie einschneidende Erlebnisse? Wie kam es denn dazu? Erzähl uns doch da mal ein bisschen was.
Ja, das ist, ich habe das ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, weil ich hier im Schwarzwald auf einem Bauernhof aufwachsen durfte und dort auch noch heute lebe. Und da ist die Natur drumherum und dann waren früher auch Großvieh, also das heißt Kühe und Pferde, heute eher Kleinvieh, weil ich im Nebenerwerb bin. Ja, da hat man schon sehr viel mit den Themenbereichen sozusagen Wald und Landwirtschaft zu tun. Insgesamt, mein Vater kommt aber aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit und hat mich dann auch früh mitgenommen nach Afrika oder Lateinamerika. Das hat mich fasziniert, eigentlich das Große und Kleine da zusammenzudenken. Und so bin ich dann in diese Branche, in diese Sparte reingerutscht, auch mit einem Studium der Forst- und Umweltwissenschaften in Frankreich und in Deutschland. Genau, und bin seitdem da nicht mehr so richtig losgekommen. Freue mich einfach, dass dieser Bereich auch in den letzten 15 Jahren wirklich an Wertigkeit gewonnen hat in der Gesellschaft. Also als ich im Studium war, war Forst- oder Umweltwissenschaften waren, da wurde ich belächelt von Kommilitonen. Was willst du denn da werden? Mach doch mal schon nochmal einen Taxiführerschein und sowas. Also das waren total andere Zeiten. Das hat sich heute gedreht und man merkt richtig, dass dieses Gebiet ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Leider Gottes auch auf Grundlage von dem, was wir spüren, eben dem Klimawandel.
Ja, wenn man halt mal sich dieses Thema mal so ein bisschen anschaut und mal auf die Rahmenbedingungen guckt und auf den Wald guckt. Also wir haben ja jetzt irgendwie mal über das Thema Wald ausgetauscht und haben jetzt irgendwie erfahren, glaube ich, also bei mir sind so ein paar Sachen hängen geblieben. Die Hälfte des Waldes ist staatlich in etwa. Und wenn man jetzt mal die Rahmenbedingungen so ein bisschen detaillierter sich anschaut, was bedeutet denn das für Försterinnen und Förster und Projektentwickler und Projektentwicklerinnen, wenn man dort Waldprojekte machen will?
Ja, also insgesamt ist der Wald- und Agrarsektor sehr ich sag mal, staatlich mit Rahmenbedingungen geprägt. Das hören wir immer wieder, vor allem aus der Landwirtschaft, dass ohne Subventionen aus der EU da gar nichts geht. Und das ist erstmal sehr schade, dass Land- und Forstwirte nicht mehr wie in der freien Marktwirtschaft eigentlich ein Produkt schaffen können und wir im Supermarkt genau den Preis dafür bezahlen, den es eigentlich da braucht, sondern wir gehen aktuell in den Supermarkt und kaufen für, ich schätze jetzt mal, 30% billiger, weil aus der Staatskasse, aus welcher auch immer, hier zugefüttert wird. Finde ich schon ein interessantes System, dass das spezifisch eben im Agrar- und Forstbereich so ist. Im Forstbereich spezifisch sehen wir gerade Entwicklungen auf mehreren Ebenen. Die UN muss das Pariser Abkommen eigentlich sozusagen in Kraft setzen. Da werden die technischen Rahmenbedingungen jetzt gerade gesetzt. Die EU hat seit ein, zwei Jahren jetzt auch ein Rahmenwerk sozusagen in Kraft gesetzt, das ausgearbeitet wird im Bereich von Carbon Removal. Da fallen dann auch Forstaktivitäten, auch Landwirtschaftsaktivitäten drunter. Aber vor allem der Forstbereich ist hiervon sehr stark betroffen. Und in Deutschland gibt es gerade die Revision des Bundeswaldgesetzes. Das heißt, da ist auch viel dahinter jetzt gerade, wie was in welche Richtung es gehen soll. Da muss man immer sehen, okay, das sind die Rahmenbedingungen, die sich setzen. Auf der anderen Seite haben wir den freiwilligen CO2-Markt, der an sich erstmal ohne ganz große Rahmenbedingungen, aber die kommen jetzt auch, also die EU, die UN, vor allem die EU spielt auf den freiwilligen Markt ab, da auch Rahmenbedingungen zu setzen. Und da sind wir dann mal gespannt, wie national die Ausgestaltung wird. Wir sehen in anderen Ländern, sage ich jetzt mal Frankreich, England, Schweiz, Portugal, auch viele nationale Initiativen, wie bei der Initiative, wo ich hier in Deutschland mitwirke. Und die ist im Wechselspiel zwischen dem freiwilligen Markt, dem privaten Markt und den staatlichen Akteuren. Ist im Fluss, ist aber sehr viel Aktivität gerade drin.
Also wenn du jetzt da drauf schaust, macht denn das jetzt so, wie es jetzt läuft, aus deiner Sicht Sinn? Oder bräuchte es da aus deiner Sicht noch andere Rahmenbedingungen, um da halt dann irgendwie den Wald, der ja dessen Zustand, ich glaube, wenn man einmal in den Harz fährt, dann sieht man das ja auch. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere also ja auch sehr viel dort halt gesehen. Ich sag mal vom Borkenkäfer bis halt dann irgendwie Monokulturen, die halt dysfunktional sind oder wo halt dann irgendwie die Zerstörung voranschreitet. Reicht denn das aus oder sind aus deiner Sicht weitere Rahmenbedingungen nötig?
Ja, also erstmal, die Rahmenbedingungen sind ja erstmal nur ein Mittel zum Zweck. Die Fragestellung ist, glaube ich, hier, wir haben den Klimawandel und die Auswirkungen und dann haben wir noch, also weltweit vor allem, stetig steigende Bevölkerung, was sich stark auf die Biodiversitätsbereich sozusagen auswirkt. Und diesen Wandel, den wir auf der Erde haben, der dann sich auswirkt an die auf die Ökosysteme, den müssen wir sozusagen jetzt mit begleiten. Und ressourcenmäßig, finanzressourcenmäßig ist es erstmal fast egal, ob es aus der Staatskasse kommt oder aus der Privatkasse, aber es müssen riesige Gelder in die Hand genommen werden, um eigentlich hier Schritt zu halten mit den Anpassungen, die wir hier brauchen. Und die sehe ich, aktuell sind die schon in den letzten Jahren wirklich stark hochgefahren worden, aber die reichen noch lange nicht aus. So, und da sagt die UN auch ganz klar, wir brauchen die Privatwirtschaft, die muss eigentlich stärker mit reingezogen werden. Das heißt also, wir brauchen Instrumente, die sich nachher in die Bilanzen von den Firmen lesen lassen, die im Endeffekt einen Beitrag hier zu dem Wandel, den wir auch sozusagen für die Ökosysteme, dass die wieder stabiler werden, dass wir die reinbringen. Nicht nur im Klimabereich, auch im Biodiversitäts- oder Wasserbereich, also alle Ökosystemleistungen, die für uns eigentlich lebenswichtig sind. Wir sind ja eigentlich ein Teil sozusagen von dem ganzen Ökosystem. Wir sehen uns oft separat, aber das ist, glaube ich, auch eine Sichtweise, die jetzt bald mal auch der Vergangenheit angehört.
Ja, eins dieser Themengebiete ist ja eben auch Aufforstung. Kannst du uns da auch nochmal einen Einblick geben? Also wie geht denn eigentlich richtige Aufforstung und welche Arten von unterschiedlichen Projekten gibt es da so und wo liegen da vielleicht auch genau diese Unterschiede?
Also Aufforstung ist erstmal, wird unterschieden in Erstaufforstung und Wiederaufforstung. Von bestehenden Flächen, die eben bisher nur landwirtschaftlich genutzt wurden oder bestehenden Waldflächen, die dann eben vielleicht mit anderen Baumarten aufgeforstet werden. Jetzt müssen wir ein bisschen reinschauen, Wir hören oft, sehr oft Kritik aus, die Monokulturen, die Förster sind schuld an den Monokulturen. Da muss ich erstmal gestehen, liebe Leute, guckt euch mal die Monokulturen an, die sind 50, 60 Jahre alt. Das heißt, wir gehen ins Jahr 1970, 1960 zurück. Da war Klimawandel, wurde da noch nicht mal wahrscheinlich im Duden sozusagen, war da noch nicht mal als Wort drin. Die Verantwortung, den Leuten in die Schuhe zu schieben, die vor 50 Jahren diese Bäume gepflanzt haben oder die Entscheidung dahingehend getroffen haben, das ist nicht fair. Das, was wir jetzt erleben, ist von uns gemacht. Da müssen wir drauf Verantwortung tragen und da müssen wir auch wissenschaftlich in die Zukunft schauen, weil leider Gottes, was wir heute pflanzen, muss die nächsten 70, 50 bis 100 Jahre sozusagen in Deutschland überleben. Das heißt, wenn wir jetzt ausgehen, wir sind ja bei 1,5 Grad, wenn es vielleicht 2 oder 3 Grad werden, müssen wir gucken, dass wir Baumarten pflanzen, wo wir auch hingehen sozusagen im Bereich des Klimawandels überhaupt aushalten. Deswegen schaut die Forschung gerade sehr stark auch nach in südeuropäische Länder oder in andere Gebiete, wo der Wasserhaushalt schon ein bisschen enger ist und wo man weiß, okay, das wird auch auf Deutschland zutreffen. Das ist wichtig, dass man da mitdenkt, weil die Bäume sich selber in Zyklen nicht so schnell anpassen können. Man muss gestehen, im Agrarbereich, da haben wir einen jährlichen Zyklus von Pflanzen, die sich dann einfach wesentlich schneller anpassen. Aber im Bereich von Wäldern, da sind die Zyklen fruchtifizieren, tun Bäume erst ab 5 bis 15 Jahre. Da sieht man dann allein, dass man 15 Jahre warten muss, um eine neue Frucht zu bekommen. Das sind riesige Zyklen, die sehen wir, die werden vom Klimawandel jetzt gerade überholt. Also der Klimawandel ist wesentlich schneller als die Anpassungsfähigkeit unserer Wälder. So, da müssen wir gucken. Das ist die eine Sache. Und dann in Mischung. Immer in Mischung denken. Also der Gedanke, dass man auf ein Pferd setzt, weil Stabilität auch im Umfeld ist, das ist zu Ende. Wir haben ein dynamisches Umfeld. Und das heißt, wie jeder, der dann im Finanzbereich auf Aktien setzt oder sonst was, es gibt immer eine Mischung, damit wir überhaupt sozusagen reagieren können auf mögliche Veränderungen. Und die zwei Komponenten, die müssen wir im Wald insbesondere mitdenken an Anpassungsfähigkeit sozusagen und Mischung, damit wir insgesamt resilienter werden. Wie wird gepflanzt? Das ist immer noch sehr klassisch durch Setzlinge, die dann in der Baumschule großgezogen werden und dann in den Wald gepflanzt werden. Wir sehen aber auch neue Arten der Pflanzung über Samen, die dann über Drohnen ausgeschüttet werden. Da sind ein paar Tech-Startups dran. Skyseed kenne ich da in Deutschland und da sind aber noch ein paar andere. Und das ist wirklich auch interessant, weil hier haben wir dann eine Pflanze, die im Wald selber heranwächst und dadurch schon eine höhere Resilienz hat, als wenn sie in der Baumschule heranwächst und dann so einen gewissen Pflanzschock bekommt, wo auch viele dann kaputt gehen. Aber das ist auch nochmal interessant zu sehen, da ist auch viel Technologie nebst den Drohnen, wie die Samen aufgehen können und so weiter und so fort. Sehr spannend, hatte ich auch letztens einen Austausch mit dem Gründer von Skyseed.
Ich stelle mir da auch so die Frage, es sind ja unterschiedliche Aspekte, ne? Also das ist ja auch relativ komplex. Also ich jetzt so als Laie, wenn ich so drauf gucke, dann denke ich, naja, erstmal müssen die natürlich die geänderten Rahmenbedingungen in Bezug auf Hitze, Wasser, Schwankungen, Temperaturschwankungen und so weiter in irgendeiner Form abkönnen. Dann habe ich ja eben auch nochmal die Frage, also wie verstehen die sich untereinander, also die Pflanzen, also das ist ja auf der Pflanzenebene, aber dann natürlich auch noch in Bezug auf Biodiversität, ja, also wir müssen ja irgendwie auch, das muss ja auch irgendwie mit den ganzen Tierarten und so weiter ja auch irgendwie in irgendeiner Form zusammenpassen. Lässt sich das halt sozusagen in dieser Komplexität überhaupt bewerkstelligen?
Also von der Erfahrung, die ich habe, ist der Mensch, das ist ein bisschen wie Gesundheitswesen. Wir haben einen Augenarzt, wir haben einen, der repariert die Knochen und so weiter und so fort. Wir haben in der Vergangenheit in den wissenschaftlichen Tätigkeiten immer Bereiche sozusagen abgedeckt. Das jetzt zusammenzudenken, weil eine Dynamik reinkommt und sich alles verändert als Gefüge, ist für den Menschen eigentlich aktuell mit der Herangehensweise der Wissenschaft nicht möglich. Ich sehe da große Möglichkeiten von KI. diese Relations, die wir hier haben, überhaupt zu erkennen, weil es sind so viele verschiedene Verbindungen, die Natur hier hat, untereinander, dass wir die nicht erkennen können. Und da tue ich keinem die Schuld geben. Das ist einfach, wir sind da limitiert in unserem Wissen und in unseren Kenntnisständen. Und ich bin mir relativ sicher, je mehr Daten wir jetzt auch aus natürlichen Segmenten da einsammeln, dass die Forschung stark mit KI auch verschiedene Zusammenhänge neu herausfinden, die wir einfach bisher nicht wussten. Und da hoffe ich, dass das eine Beschleunigung gibt. Aber wir sehen natürlich die Megatrends, die sind schon da. Und da weiß man, wie gesagt, eine Diversität reinbringt, bringt einfach resilient, weil ich später dann noch auf ein anderes Pferd setzen kann. Das sind so Meta-Richtungen, wo ich sage, da weiß man jetzt schon. Die Klein-Klein, da wird Forschung immer sozusagen gucken, wie weit wir da kommen. Aber die Komplexität ist enorm, enorm hoch.
Wenn man das mal wieder runterbricht auf das Thema Zertifikate oder halt denn, ich sag mal so, wenn man jetzt ein Projekt startet und will ja in irgendeiner Form dann auch das für die Kompensation nutzen, dann muss ich ja irgendwie auch da meinen Rechenschieber anlegen und irgendwann auch mal sagen, naja, also die Bäume, die ihr da gepflanzt habt oder das Stück Land, was ihr dann halt jetzt irgendwie umgewidmet habt, hat das und das CO2-Äquivalent, aber es hat natürlich eben auch noch andere Äquivalente, ja, also Biodiversitätsäquivalenten, Wasseräquivalent und so weiter und so fort. Geht's denn da in die richtige Richtung aus deiner Sicht? Also dass auch hier in irgendeiner Form Instrumente angelegt werden oder gebaut werden, um dort auch eine entsprechende Lenkungswirkung zu haben, die wir ja brauchen, wie du ja initial gesagt hast, um eben auch die Geldströme am Ende auch richtig zu lenken.
Sehe ich auch, und da sehe ich auch größere Herausforderungen. Wir müssen immer uns bewusst machen, wir sind als Menschen jetzt gerade sehr stark unterwegs mit einem inneren Drang zu, alles muss korrekt sein, in Deutschland vielleicht auch noch mal mehr als in anderen Ländern, und muss alles bis auf die zweite Kommaziffer sozusagen stimmen. Wir sind kein Volk, das in den Supermarkt geht und gerne noch ein bisschen verhandelt. Wir lieben, wie gesagt, den Stromzähler, der ganz genau sagt, wie alles hier abläuft. In der Natur ist das nicht so. Im Biodiversitäts- und im Klimabereich und Wald und Landwirtschaft. Das ist einfach so, dass es dort nicht so ist, und wir haben immer Varianzen. Jeder Baum ist anders, gleicht nicht dem anderen, und wir wollen das auch nicht so. Und das ist ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Die werden wir nie hinbekommen. Und das ist auch in Ordnung so. Das wollen wir auch so. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie können wir so einen Bereich sozusagen in einen Finanzbereich? Es ist ja ein Finanzbereich, wo wir hier rein wollen. Und da müssen wir dann sehen, was für eine Zahl kommt denn dann da raus. Und da gibt es den sogenannten Conservative Approach zu nehmen, das heißt ein konservativer Ansatz. Man nimmt eben nicht mehr den höchsten Wert, auch nicht den Mittelwert, sondern den niedrigsten Wert sozusagen von der Varianz, der hier ist. Und damit gehen wir die Sicherheit ein, dass es auf jeden Fall mindestens das ist, das wir erreichen. Und wahrscheinlich noch mehr. Nur der Umgang damit, wo ist die Varianz, also welche Präzision wollen wir hier eigentlich oder und so weiter, da müssen wir uns drauf einigen. Weil, wie gesagt, ein perfektes werden wir in der Natur nie bekommen. Und wenn wir das in die Finanzwirtschaft übergeben wollen, wenn wir Ökologie in die Ökonomie hineindenken wollen, dann müssen wir uns Regelwerke setzen, vor allem auf der Basis von einem Conservative Approach, was wir uns hier anrechnen. Und damit müssen wir dann auch leben und müssen sagen, ja, das ist die Wertigkeit, die wir hier reintragen.
Das heißt auch, also das war jetzt auch ein Pitch, dass es Standards hier geben sollte oder dass man sich gewisse Standards schafft?
Richtig. Also das sind die Bedingungen, die sozusagen hier von oben bis unten, von der UN, EU, Deutschland, nicht national, also nicht regulierte Standards, die müssen dafür sorgen, dass in den verschiedenen Bereichen hier Mindeststandards entstehen, also Mindestthresholds, die eingehalten werden, worauf wir uns als Verbraucher dann verlassen können, weil wir haben als Verbraucher nicht ausreichend Zeit, uns in die tiefe Materie reinzugraben. Und genau, und dadurch sind wir sozusagen auf Standards und Labels angewiesen. Und die müssen in sich gut funktionieren und ihre Kontrolle auch haben sozusagen. Also auch ein Standard muss kontrolliert werden und es muss transparent, öffentlich sein. Viele verschiedene Aspekte, die bei einem Standard dann auch mit reinspielen, ja.
Ja, wahrscheinlich muss der ja auch anpassungsfähig sein. Also der muss ja wahrscheinlich auch wieder, also irgendwann müssen ja auch neue Erkenntnisse einfließen. Es nützt ja auch nichts, wenn man den einmal festschreibt und der an der Realität vorbeigeht, ne? Das ist ja auch.
Richtig, da ist ein schönes Beispiel, ist bei der UN den Bereich Methan, der vor 15 Jahren noch mit dem Faktor 1 zu 21 sozusagen galt, also die Umrechnung von CO2 zu Methan, und jetzt bei 1 zu 27 ist. Das heißt, alle Rechnungen der Vergangenheit und wahrscheinlich auch die heutigen sind falsch, weil eben die Wissenschaft immer mehr herausfindet, wie eigentlich Methan wirkt. Und das ist 21 zu 27 ist signifikant, das ist nicht wenig. Aber das soll nicht heißen, dass wir es nicht machen sollten, hier in das System reinzufüttern mit Zertifikaten, Klimazertifikaten oder anderen Dingen, weil wenn wir es nicht machen, ist nichts passiert. Also wir müssen einfach uns innerlich irgendwohin in Ruhe versetzen und zu sagen, das ist so, die Wissenschaft tut sich fortbewegen, die Natur ist nicht bezwingbar, dass wir es genau wissen, und wir müssen damit umgehen.
Ja, und auch, wenn ich mich jetzt wieder allein in Fett reinversetze, und ich weiß, dass es, glaube ich, vielen anderen Unternehmen auch so geht oder EntscheiderInnen in Unternehmen, wenn es dann eben auch darum geht, offzusetten, also irgendwie meinen CO2, das ich so verbrauche, fett in Zertifikate zu stecken, dann sind wir ja im Dschungel irgendwie aber auch wieder so ein bisschen angekommen. Plus, gerade, ich finde, beim Thema Aufforstung war das Anfang des Jahres oder so, da ging ja auch mal ganz schön was durch die Presse, dass dann festgestellt wurde, dass einige Projekte auch Endeffekt ins Nichts geführt haben oder Aufforstungsprojekte doppelt, dreifach verkauft wurden. Da kannst du dir, also am Ende nützt es ja dann auch niemandem was so. Wie siehst du das Thema und woran kann man sich denn noch orientieren sozusagen, wenn man wirklich sicher gehen möchte? Du sagtest es gerade, man hat nicht ewig Zeit und man hat natürlich auch nicht all die Informationen und auch selber gar nicht die Expertise, um hier dann auch wirklich gute Entscheidungen treffen zu können.
Also es ist richtig, und da sind jetzt ein paar Aspekte mit drin. Erstmal ist für mich auch die Sache, medial, wir werden sehr oft die Sachen aufgegriffen, die eigentlich im negativen Bereich sind. Die machen größere Schlagzeile und so weiter. Was mir da fehlt, ist medial die Einordnung. Das sind 5% vom Markt, die hier schwarze Schafe sind oder nicht gut gerechnet oder und so weiter und so fort. Und diese Einordnung, die habe ich oft nicht in diesen journalistischen, teilweise leider pseudowissenschaftlichen Artikeln. Und da störe ich mich ein bisschen dran, weil dann der Otto Normalverbraucher denkt, gut, und das ist nicht nur im Klimabereich, das ist auch FSC, Fairtrade oder sonstige Sachen. Da werden bestimmte kleine Bereiche rausgegriffen, da wird eine tolle Geschichte draus gemacht, die nicht so toll ist, aber. Und dann sagen alle, was soll ich denn noch das kaufen, weil dem vertraue ich nicht mehr, weil, wie gesagt, habe ich letztens gelesen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das die 90-95%, die eigentlich gut arbeiten, wo die Konsumenten auch ein gutes Gefühl haben, das nimmt dieses Gefühl weg. Und dann kommt man immer wieder in die Dinge, wo man sagt, okay, bringt das denn was? Und das finde ich sehr schade, weil der Journalist, der sowas schreibt, der möchte vielleicht was aufdecken, was gut machen, aber er wirkt teilweise ins genau Konträre rein. Das ist für mich so eine Sache, wo ich so denke, lieber Journalismus, wäre eigentlich auch schön für euch Journalisten, wenn ihr euch mal irgendwo unterordnet und euch, ich sag mal, einer wissenschaftlichen Akkreditierung oder sowas, da was gibt's nicht, da habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Wirklich ein Journalismus, der im Endeffekt sich selber nochmal gegencheckt. Wir gehen im Wissenschaftlichen, ist das Peer-Review-Verfahren. Aber wie gesagt, ich sehe oft leider Gottes in sehr großen Zeitungen, Zeitschriften Artikel, die sehr wissenschaftlich daherkommen, aber dann nicht ausgewogen berichten. Als Konsument mit dem Fachwissen, das ich habe, sehe ich dann da rein und sage, uff, da werden jetzt sehr viele wieder verunsichert sein, obwohl wir eigentlich in dem System schon gut gearbeitet haben. Ein Bereich zum Beispiel, wir hatten die ganz große Sache vor 2 Jahren mit einem sehr großen internationalen Standard, der da sozusagen in einem gewissen Bereich aufgeflogen ist, das war im Waldschutzbereich. Da hat der ganze Markt drunter gelitten nachher. Und der Waldschutzbereich ist ein ganz anderer Bereich wie ein Aufforstungsbereich. Und trotzdem hat es enorm abgefärbt auf das ganze System. weil es einfach nicht eingeordnet wurde. Da hieß es dann bald, Klimazertifikate sind nicht gut. Und genau, und man musste sehr viel wieder erklären oder richtigstellen oder einordnen. Das wird aber nie alle Leute erreichen, weil es eben in der, ja, in der heutigen Welt die eine News, die zählt, die rausgekommen ist. Und ja, so ist es.
So, und wie kann man das jetzt für sich einfach jetzt möglichst gut machen? Ja? Also gibt es da halt dann irgendwas, was du sagen würdest, okay, also darauf achten, dann fahrt ihr schon mal ganz gut. Wenn Maike und ich jetzt losgehen würden, also sagt man halt, Deutschland ist gut, das und das Zertifikat ist gut. Also was würdest du sagen, ist so ein Mindestding, wo man halt irgendwie sagen kann, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit läuft es denn auch in die richtige Richtung?
Also es ist ein bisschen, ich würde das jetzt mal mit dem Biomarkt vergleichen. Da hat jeder die EU-Bio, dann gibt es Bioland, Naturland und Demeter. Das sind so die großen. Und weiß nicht, ob ihr, aber ich habe für mich auf jeden Fall ein anderes Gefühl bei den verschiedenen Labels, weil ich da mich ein bisschen auskenne. Für manche sind die auch vollkommen gleich. Und die werden dann auch immer wieder sozusagen aus anderen Foren wird man, ja, weiß man, okay, der eine ist hat die Wertigkeit, eine andere jene. Und diese Wertigkeitseinordnung, die muss eigentlich jetzt stärker von staatlicher Seite und von NGOs. NGOs hat das international, haben die das schon gemacht, dass sie sagen, das finden wir gut, das finden wir nicht so gut. Staatlich tut sich Deutschland immer sehr schwer, weil es, ja, da wird die EU vielleicht vor Deutschland solche Empfehlungen rausgeben, welche sie gut finden oder nicht, was ich ein bisschen schade finde, weil Deutschland das eigentlich auch könnte. Aber genau, diese Empfehlungen staatlich, vor allem NGOs, werden die meisten Konsumenten dann und Journalisten irgendwo aufgreifen und wo wir dann sagen, das ist eigentlich dem, den wir folgen werden oder was wir gut finden. Es wird dann wieder auch in diesen Bereichen seine kleinen Skandale geben, seine Dinge, wo man lernt, wo man weiter verbessert. Aber ich hoffe, dass sich diese Glaubwürdigkeit sozusagen irgendwo innehaben. Das sind, wie gesagt, zivilgesellschaftliche Organisationen und staatliche Organisationen, dass die sich stärker mit dem Thema auch beschäftigen. Das sehe ich übrigens in Deutschland, dass der Themenbereich neu ist seit ein paar Jahren und teilweise ministerial keiner so richtig weiß, wer sich da wo überhaupt zuständig fühlt. Sehr interessant, weil wie gesagt, so ein Themenbereich Klimazertifikate im Wald- oder Agrarbereich fällt in Deutschland zwischen 3-4 Ministerien. Das ist das Bundesministerium für Umwelt, für Landwirtschaft, für Klimaschutz und für Finanzen. So, und wenn viele, dann heißt es immer, eine sagt, ich lasse mich bloß in Ruhe und der nächste sagt, oh, müsste ich mich mit 4 Leuten abstimmen, dann lass es lieber auch sein. Bisschen schade, weil wie gesagt, das Themengebiet ist heiß, sollte eigentlich bearbeitet werden. Würde ich mir ein bisschen wünschen, dass da ein bisschen mehr läuft.
Sollte ich denn dann jetzt abwarten, dass dann die Ministerien sich mal geeinigt haben auf was oder trotzdem machen?
Ich würde in jedem Fall, also ich meine, zum Schluss wird es oft schon auch jetzt mit angeboten. Und wenn ich jetzt auf eBay oder ich weiß gar nicht, ob Amazon, aber bei Flügen oder bei anderen Sachen sozusagen, wenn das da ist, bitte machen, also bitte mitwirken in dem Ganzen und nachher nicht verärgert sein, wenn, und meistens ist es ja irgendwo in einem Prozentbereich, also wirklich in einem sehr, sehr niedrigen Prozentbereich, was man hier anklicken kann und dann mitnimmt. Aber es ist ein Beitrag in die richtige Richtung und wenn man sich tiefer informieren möchte, dann gibt es auch mittlerweile auf den Plattformen, die zeigen dann, welche Projekte dahinter steht, was da dahinter ist. Und ja, nichts tun ist wirklich nicht in den heutigen Zeiten nicht die Lösung. Also ich könnte zwar sagen, aktuell vielleicht besser nach rechts und dann nach links, aber die Message möchte ich gar nicht raussenden, sondern die Message heißt vor allem, nicht perfekt sein wollen. Also perfect is the enemy of the good, heißt's.
Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen in diese Zertifikate rein. Da bist du ja dann irgendwie auch Experte. Vielleicht gibst du da halt dann einfach vielleicht nochmal so eine gewisse Einordnung, wie das halt dann irgendwie aufgebaut oder strukturiert ist. Da gibt es ex ante, ex post. Da gibt es natürlich irgendwie auch jetzt gerade im Firmenumfeld, gibt es ja irgendwie jetzt auch noch bei größeren Organisationen, dass du da vielleicht einfach mal so eine Grundidee uns gibst.
Genau, also das ist so mein Fachgebiet. Und wenn ich jetzt anfange zu reden, dann die Leute, die da nicht so tief drin stecken, bitte entschuldigt dann meine Fachterminologie hier. Es ist erstmal so, die Zertifikate, vor allem im Waldbereich, haben immer eine Frage der Permanenz auch. Also wie lange sind die gültig, wie lange wird hier gespeichert? Je länger, desto besser wäre das Ziel natürlich, aber man weiß auch aus eigener Erfahrung, zu wie vielen Jahren würde ich mich denn verpflichten lassen, wenn ich Land- oder Forstbesitzer wäre. Und da kommen wir dann schon irgendwo an Grenzen. Ich sage jetzt mal, bei 30 Jahren hört es in Deutschland auf. In anderen Ländern ist es auch teilweise kürzer, weil wir haben ja eine hohe Stabilität einfach in Deutschland, politisch und Landrechte oder und so weiter. Ihr müsst euch sozusagen vorstellen, ihr seid irgendwo in einem Land, wo eben viel sich stärker bewegt, da sind 30 Jahre, werden da gar nicht gedacht, da wird maximal 5 Jahre gedacht. Also da muss man sich auch immer darauf einlassen, dass Zertifikate verschiedene Längen haben und die bewegen sich zwischen, ich sag mal, 5 und 50 Jahre. Ich habe auch schon welche mit Commitment-Perioden in USA mit 100 gesehen, aber wie gesagt, da machen dann einfach sehr wenig Leute nur noch mit, muss man dann gestehen. Da kann man immer wieder sozusagen für sich auch finden, okay, wie auch immer man einen Klimabeitrag sehen möchte. Ich denke, dass wir nicht zu lange in die Zukunft denken sollten, weil ich sehe, wenn wir in den nächsten 30 Jahren das Problem nicht gelöst haben, dann haben wir sowieso andere Probleme, also gesellschaftlich andere Probleme. Und deswegen bitte nicht wollen, dass das Ding 100 Jahre hält, sondern wirklich sagen, die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und dann hoffe ich, dass wir gesellschaftlich und irgendwo weltmäßig irgendwo sehen, wo wir überhaupt Licht am Ende vom Tunnel. Wir haben ja aktuell eine Sichtweise, die kein Licht am Ende vom Tunnel haben. Und das macht, glaube ich, alle so ein bisschen kirre und unsicher und gibt dem Ganzen ein unsicheres Gefühl. Wenn wir jetzt reingucken, dann gibt es Ex-Ante- und Ex-Post-Zertifikate. Das hat vor allem dann auch Ex-Ante, einmal für die Zuhörer, ist in die Zukunft gerichtete, also prognostizierte Zertifikate in der Zukunft, die man mit Modellen schon sehr genau festlegen kann, wo man sagt, ah ja, das wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hier eintreten. Der Baum wird wachsen, sofern er sozusagen nicht von irgendwelchen Tieren aufgefressen wird oder sonst was. Also es ist ein gewisses Risiko immer noch dabei, aber es ist eine prognostizierte Klimaleistung, die hier entsteht, die heißt ex ante. Ex post ist das, was schon gebunden ist. Das sind die beiden Begriffe. Und auf der Basis ist dann auch immer zu schauen, okay, wir haben eine projizierte Klimaleistung hier in Deutschland, ist die mit einer sehr hohen Sicherheit verbunden. Also ex ante ist auch in Deutschland mit einer sehr hohen Sicherheit. In anderen Ländern, wo Landrechte, wo andere Sachen sozusagen, da ist ex ante dann mit einem höheren Risiko verbunden. Allerdings wird auch hier wieder entgegengewirkt mit einem sogenannten Sicherheitspuffer. Das heißt, die Zertifikate im Bereich Landnutzung werden in der Regel nicht alle ausgeschüttet. Also erstmal werden sowieso nur die im Regel Conservative Approach, der untere Bereich, als Zahl genommen. Dann geht aber von dem unteren Bereich nochmal ein Teil in eine Versicherung, also in einen Puffer. Wird einfach nicht verkauft, wird hinterlegt, wenn was passieren sollte. Das sind hier in Deutschland, also spielt sich im Raum von 10 bis 50% ab. Hier in Deutschland liegen wir ziemlich weit oben, weil wir ein sicheres Land sind und so weiter, bei 15%. Aber wie gesagt, ich habe auch schon viele Projekte gesehen mit 30, 40%. Das ist so ein bisschen dieser Aspekt, den man im zeitlichen und mit diesen Zertifikaten so beachten kann oder sich dran langhangeln kann.
Wenn man jetzt guckt aus einer Unternehmensperspektive, wie wirkt das Ganze mit der CSRD zusammen? Also wenn man halt jetzt irgendwie guckt, okay, es gibt ja da eben entsprechende Richtlinien und unsere Kunden sind ja jetzt eben je nach Grenze, nähern sich ja jetzt diesem Thema mit großen Schritten, so formuliere ich es mal. Und müssen dann natürlich logischerweise auch in irgendeiner Form bald halt kompensieren.
Also da wird es so sein, dass die CSRD und auch die dahinterstehenden Organisationen von der EU festlegen werden, welche Zertifikate erlaubt sind und welche nicht. Aus welchen Bereichen, das heißt also egal, ob es Agrar, Pflanzenkohle, Forst, wie auch immer, die werden sagen, die sind erlaubt. Und dann werden die noch spezifischer werden und sagen, ex post, ex ante, ja, nein, in welchen Jahren, also man spricht von sogenannten Vintage-Jahren, wann die Zertifikate anfallen. All das wird regulativ sozusagen eingeordnet, als dass man sich dann als Unternehmen sicher sein kann, okay, diese Art von Zertifikaten sozusagen möchte ich hier kaufen, damit ich sie auch in meinen CSR-Berichten sozusagen listen kann und anerkannt bekommen kann. Ich bin sehr gespannt. Wir sind bei der Organisation, wo ich jetzt arbeite, sozusagen in Deutschland, ein Anwärter, die sich bei der EU dann sozusagen akkreditieren lassen möchte für die Zertifikate, die dort anerkannt sind. Und genau, und das wird in anderen europäischen Ländern werden das andere sein. Die EU macht vielleicht noch eigene Regelwerte, Werke mit methodischen Ansätzen. Aber da erwarte ich sozusagen von der EU im Laufe des nächsten Jahres Klarheit, wo die Reise dahin geht.
Das finde ich ja auch total, also jetzt wieder aus Unternehmenssicht, eigentlich total cool, ne, dass die EU da auch so bemüht ist und so pusht und diese EU Green Deal und all diese Regulatoriken jetzt auch durchpusht und mir dann sogar auch sowas zur Verfügung stellt. Jetzt ist es vielleicht so aus deiner Brille gerade, wo es jemand versucht, sich zu akkreditieren, ist wahrscheinlich auch gerade so ein kleiner Wettbewerb irgendwie. Und wer es dann am Ende nicht drauf schafft, das ist natürlich dann auch upsi. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es am Ende auch nur so gehen kann, damit man entscheidungsfähig wird am Ende und vor allem mal so in die Thematik einsteigen kann. Weil jetzt gerade mit ex ante, ex post, was du erklärt hast, und natürlich diesem Sicherheitsaufschlag, den ich auch nochmal draufpacke für das Risiko und dass ich eventuell gehe, wir investieren auch in Aufforstung hier und da und ab und zu, wäre es mal aber so interessant, trotzdem mal so nach einem halben Jahr so ein Letter zu bekommen oder so, also so viel zu zwei war es jetzt und das konnten wir tun und hier ein Vorher-Nachher-Bild oder so. Und da frage ich mich auch, also gibt es da allein, um diese dann die tatsächliche CO2-Bindung festzustellen, also gibt es da auch schon Standards und ist das auch was, was man jetzt auch wirklich aus deiner Sicht kommunikativ vielleicht mit aufnehmen könnte Richtung der Kunden am Ende?
Also das ist ja der ganz große Vorteil von der Regionalität, die jetzt hier reinkommt. Ich habe ja früher beim WWF Goldstandard das Forstprotokoll und Landwirtschafts mitgründen dürfen und war da sehr viel in der ganzen Welt unterwegs. Und daher kamen dann die Zertifikate, kamen auch nach Deutschland. Und dann war es immer schwierig für die Leute, das sich vorzustellen, wie das in Kenia aussieht, in Peru, in sonst wo. Und diese Greifbarkeit, die haben wir natürlich jetzt, wenn man europäisch wird, vor Ort. Und das ist das Schöne. Man kann wirklich dann aus einem Projekt aussuchen, wo man sagt, ich im Harz, da gehe ich meine Oma besuchen und gehe noch nebenbei, gucke ich mal, weil man wirklich die Flächen sehen kann, gucke ich da mal vorbei. Mhm. Oder auch für Mitarbeiter in der Gegend. Der Klimawandel ist ja allgegenwärtig präsent, dass man wirklich auch sagt, okay, wo in meiner Gegend geht es im Wald eigentlich gerade schlecht, sieht man auch teilweise sehr gut, um da dann anzufangen und zu sagen, okay, wie könnte ich hier eigentlich ein Klimaprojekt stattfinden lassen? Es geht auch bei Mooren oder bei sonstigen anderen Sachen, also man kann wirklich sehr viel helfen, glaube ich, auch in seiner Region. Wichtig ist da, dass, und vollkommen richtig, später wird das Ganze nach einer initialen sozusagen Zertifizierung gemonitort. Und bei dem Monitoring bin ich auch sehr gespannt, weil ich sehe, dass durch Technologie, durch Satelliten, die Fotos machen, aber auch Radaraufnahmen, um dann die Höhen zu messen von Bäumen und so weiter, bekommen wir eigentlich präzisere Daten und wir kriegen sie vor allem zeitnah. Also wir müssen uns vorstellen, in Deutschland wurde bis heute eigentlich nur alle 10 Jahre der ganze Wald vermessen. Das basiert aber vor allem daraus, dass immer ganz viele in den Wald gegangen sind und danach gemessen haben und es statistisch dann ausgewertet wurde und so weiter. Das wird nicht die Zukunft sein. Die Zukunft wird sein, dass das fast vollautomatisiert läuft und wir dann eigentlich ein sehr gutes Bild bekommen von wie viel CO2 hier in einem bestimmten Bereich, Waldstück oder und so weiter, auch im ganzen Land, auch die Länder müssen ja zu Paris rapportieren, gespeichert ist. Und da freue ich mich eigentlich auf die Entwicklung. Bin ich auch sehr gespannt, ob Europa mit der ESA da stärker Aktivitäten entfaltet. Ja, wenn das sozusagen kommt, das wird sicherlich noch bis 2030 gehen, nach rechts und links. Das erste im Bereich Carbon, aber ich sehe dass eine ähnliche Entwicklung auch im Bereich von Biodiversität. Und wenn wir zeitnah wissen, wie viel CO2 wo ist, wie viel Biodiversität wo ist, dann können wir natürlich viel stärker oder viel besser einfach damit umgehen. Und da wie gesagt, sind auch wieder meiner Ansicht nach größere Akteure, also nicht die Privatwirtschaft, sondern wirklich auch Staaten oder Staatengemeinschaften gefragt, sich mal zusammenzuschließen, um technologisch das so einzubetten. Da gibt es ein paar Initiativen, freue ich mich, wenn es da ein bisschen mal. Und da kann man ja ranzoomen bis zur Größe der Unterhose und da kann man schon dann auch sehr viel sehen. Ja. Also das ist bis zur Erkennung von Baumarten, die Anzahl der Bäume, die gepflanzt worden sind und so weiter. Also es ist wirklich tolle Technologierichtung, was wir da gehen.
Ja, total interessant. Spannend natürlich eben auch für uns als Unternehmen, die auch viel mit Technologie zu tun haben. Wenn dort halt die Möglichkeiten, auch die KI-Möglichkeiten, wird es ja auch mehrfach gestreift, da natürlich auch ganz andere Möglichkeiten geben, um dort halt dann irgendwie auch entsprechend sowohl die Sachen berichten zu können, aber halt eben auch entsprechend auch nicht nur reaktiv, sondern auch in eine Proaktivität an gewissen Ecken zu kommen, finde ich total spannend. Wir sind schon über der halben Stunde, weil es eben so spannend ist. Zu guter Letzt geben wir unserem Gast ja immer noch die Möglichkeit, nochmal so einen Appell an Unternehmen loszuwerden, beziehungsweise auch Dinge, die du bisher noch nicht sagen konntest oder die du gerne noch unterstreichen möchtest. Also deine Bühne.
Ja, also für mich ist vor allem machen. Also machen und nicht erschreckt sein von, wie gesagt, mal einer Nachricht, die vielleicht nicht so sehr schön ist. Und vor allem die, finde ich, ganz, ganz vielen kleinen Unternehmen da draußen, bevor ihr euch jetzt hinsetzt und sagt, oh, ich muss bei der Buchhaltung jetzt rauskramen, wie viel CO2 ich durchstrom oder Ding oder wie auch immer, nehmt einen anderen Ansatz. Nehmt einen Ansatz wie 1%, 1% von eurem Gewinn, den ihr einfach nehmt und sagt, die tue ich in Klimaprojekte. Aber kommt ins Machen. Wir müssen hier alle einen Beitrag leisten und dass das für die einen oder anderen zu komplex ist, dann wählt einen anderen, aber wählt einen und tut einen Beitrag leisten. Das wäre mein Appell hier. Wenn ihr ins Detail reingehen wollt, die kleineren Unternehmen, es gibt viele Berater, nehmt da einen an die Hand. Für die größeren Unternehmen, was ich auch schon sehe, baut eure internen Kapazitäten auf mit Leuten, damit ihr das Thema gut bearbeiten könnt. Aber nichts tun, die Zeit, die haben wir nicht mehr.
Vielen Dank, Moritz, auch für den sehr pragmatischen Appell. Finde ich gut. Also genau, wem es zu komplex ist, es gibt auch andere Möglichkeiten. Danke für deine Zeit und die vielen Einblicke. War sehr, sehr spannend.
Vielen Dank.
Danke euch auch. Super.
Nils, wir hatten Moritz zu Gast und sind dann mal wieder ein bisschen in die Thematik Wald, Aufforstung, Zertifikate und so weiter und so fort eingetaucht. Wie fandst du das? Was nimmst du mit?
Ja, also erstmal fand ich es halt super, dass Moritz ja, also eine der Go-To-Sources halt in Bezug auf dieses Thema ist, weil er ja dann wieder die Standards mitentwickelt hat und so weiter und schon ganz lange in diesem Thema drin ist. Und halt natürlich einfach viel Ahnung hat und gleichzeitig ich so ein bisschen sehe, dass so ein bisschen durch diese Verordnung, wenn die Themen auch geregelt werden, in irgendeiner Form auch ein bisschen Klarheit reinkommt, ja. Also unsere Frage mehr und mehr beantwortet wird, sozusagen, was wir denn halt irgendwie tatsächlich nehmen können und wonach wir Ausschau halten. Aber das zweite Thema, was ich mitnehme, das war ja am Ende aus seinem Appell, eben nicht zu warten, sondern halt auch einfach pauschal irgendwas zu machen. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwas, was wir auch nochmal für uns einfach nochmal überlegen können. Ich meine, wir machen das übergeordnet Teile des Gewinns, wo wir halt dann irgendwie Themen mit fördern. Und dass man da einfach auch so ein bisschen Vertrauen da dran hat, also nicht alles nur, ja, ich sag mal, in der Steuerlogik für den Wirtschaftsprüfer zu machen, sondern eben auch einfach da ein bisschen mutiger ist, einfach zu sagen, ey, komm, wir machen das jetzt so. Also wir glauben da halt irgendwie dran, das ist eine tolle Sache. Und da jetzt nicht zu stark in dieses Klein-Klein lässt es sich jetzt ausrechnen und gibt's da auch die Absolution und die Versicherung, dass man sich davon vielleicht auch einfach ein bisschen löst. Also ich glaube, das macht uns das Leben einfacher. Das habe ich immer so am Ende nochmal gedacht. Was nimmst du mit?
Ja, ich fand schon die Einordnungen tatsächlich nochmal cool. Irgendwie, wir haben das ja auch immer mal wieder auch gehört, aber man merkt natürlich auch bei ihm nochmal auch den wissenschaftlichen Hintergrund und so, ne? Und ich glaube, dass da ganz viel, ja, Wiederholungen und repetitive Kommunikation auch notwendig ist für den ganzen Themenstrang. Und habe mich selber schon noch ein bisschen ertappt gefühlt dann, als ich ihn dann ja auch auf die schlechte Presse angesprochen habe und so. Und na klar, das ist wie überall, ne, schwarze Schafe gibt es immer, aber auf die wird natürlich ganz besonders geschaut und so. Und dass natürlich eine ganze Branche da auch drunter leidet. Und wir ist ja aber auch dennoch, also es nützt ja nichts sozusagen, egal aus welchem Bereich brauchen wir die Gelder, um auch nur auf Deutschland geguckt, eben sauber wieder aufzuforsten, renaturieren etc. pp., um irgendwie ja nachhaltig hier existieren zu können. Und ja, sich da, das geht vielleicht auch dann zu deinem Endding wieder raus, sich da einfach auch von ein paar Dingen wieder ein bisschen zu befreien und da nicht diesen Druck so hoch zu halten auf, es muss der maximale Impact dabei rausspringen. Das, ja, ich glaube, das wird bei mir auch noch ein bisschen nachwirken.
Ja. Finde ich auch einen sehr spannenden Aspekt. Stimmt, das war auch so zwischendurch, da habe ich mich auch ertappt gefühlt. Mhm. Weil das ist natürlich eben auch immer eine bequeme Ausrede, ne? Für dich halt selber zu sagen, naja, so richtig klar ist es ja nicht. Und ich habe ja jetzt gelesen, gerade eben auch in den, ja, ich sag mal, Medien, denen ich vertraue, dass da halt dann irgendwas schiefläuft oder schiefgelaufen ist und man sich ja quasi dann andersrum rechtfertigen muss, dass man es trotzdem macht und dann lässt man es vielleicht erstmal wieder, schiebt man es erstmal ein bisschen nach hinten und wenn man die Themen nicht gleich angeht, dann fallen die natürlich auch wieder hinten runter und insofern ist das auf alle Fälle nochmal ein wichtiger Appell, das eben trotzdem nicht hinten runterfallen zu lassen und trotzdem zu machen und eben auch nicht vom schwarzen Schaf aufs große Ganze immer zu schließen. Ja.
Ja, nee, ist schön, dass, wie das ist, genau, die Podcast-Saison wieder losgeht und freue mich schon auf die nächsten Aufnahmen. Wir hören.
Ja.